Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Informations- und Werbeoffensive im In- und Ausland will die Bundesregierung dem Mangel an Fachkräften entgegenwirken. Kernstück der Pläne sind zwei Internetplattformen, die Beratungs- und Jobangebote enthalten. Bei einem Treffen mit Fachministern, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden sprach sich die Kanzlerin außerdem für die Stärkung des europäischen Arbeitsmarktes aus. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit fehlen bis 2025 wegen der demografischen Entwicklung 3 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland.
Zauberschloss nannte der Dichter Theodor Fontane Schloss Meseberg. Zauberkünste könnten der Bundesregierung helfen, das wachsende Problem Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Die deutsche Bevölkerung schrumpft. So hat die Wirtschaft immer größere Probleme, Stellen mit gut qualifizierten Arbeitskräften zu besetzen. Die Bundeskanzlerin will sich ab jetzt stärker dafür einsetzen, dass Jobsuchende aus den europäischen Krisenländern Arbeit in Deutschland finden.
Wenn man sieht, wie ungleich heute die Suche nach Fachkräften auf der einen Seite in Deutschland ist und auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit in anderen Ländern, da müssen die Rahmenbedingungen für das Leben der Freizügigkeit verbessert werden.
Arbeitskräfte aus dem nicht-europäischen Ausland sind weiterhin an eine Gehaltsgrenze von 44.800 Euro gebunden. Das ist das Mindestgehalt, um einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu bekommen. Um nicht-europäischen Arbeitskräften den Zugang weiter zu vereinfachen, fordern Gewerkschaften und Arbeitgeber, diese nach Qualifikation, Berufserfahrung und Sprachkenntnissen zu bewerten.
Die deutsche Wirtschaft plädiert für ein Punktesystem nach klaren Kriterien, wie es in anderen Ländern, den USA, Kanada, Australien, bereits mit Erfolg praktiziert wird.
Man hat wohl Angst vor den eigenen konservativen Kräften, diesen Schritt nach vorne zu tun. Wir waren uns einig, Arbeitgeber und Gewerkschaften das Punktesystem zu fördern. Aufgegriffen hat es die Bundesregierung nicht.
Die Kanzlerin will am bestehenden System festhalten. Dafür sollen aber nicht ausreichend geschulte inländische Arbeitskräfte besser qualifiziert werden.
Mehr Qualifikation für Jobsuchende in Deutschland, darauf pocht die CSU. Doch das reiche kaum noch aus, um das Problem Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, so Teile der CDU und auch Arbeitsmarktexperten. Eine noch stärkere Öffnung für Arbeitskräfte aus dem Ausland sei auf Dauer nötig, heißt es.
Der Streit über die Wahlrechtsreform wird seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen. Die Karlsruher Richter prüfen, ob die Neuregelung, die die Koalition im Alleingang beschlossen hatte, verfassungsgemäß ist. SPD und Grüne haben dagegen geklagt, zahlreiche Bürger Verfassungsbeschwerde eingereicht. Im Kern geht es darum, wie Erst- und Zweitstimmen bei der Sitzverteilung im Parlament gewertet werden. Die alte Regelung hatten die Verfassungsrichter verworfen.
Auf der Tagesordnung in Karlsruhe das Wahlrecht und das nicht zum ersten Mal.
Wir haben ja 2008 schon hier geklagt und dachten eigentlich, daraufhin wird es jetzt ein gerechteres Wahlrecht geben. Dann hätten wir hier auch nicht nochmal klagen müssen, aber leider ist es anders gekommen.
Gestritten wird um Besonderheiten des deutschen Wahlrechts. Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler 2 Stimmen. Mit der Zweitstimme auf dem Wahlzettel entscheidet er sich für eine Partei. Die Zweitstimme ist maßgeblich dafür, wie viele Sitze dieser Partei im Bundestag zustehen. Mit der Erststimme entscheidet sich der Wähler für einen Kandidaten in seinem Wahlkreis. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht direkt in den Bundestag ein. Gewinnt die Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen würden, erhält sie sogenannte Überhangmandate. Beispiel Wahl 2009. Der CDU-CSU standen nach Zweitstimmen 215 Sitze zu. Aber 239 Direktkandidaten gewannen ihren Wahlkreis. Es gab also 24 Überhangmandate. Diese und komplizierte Verrechnungen der Stimmen zwischen den Bundesländern konnten das sogenannte negative Stimmgewicht verursachen. Das heißt, in bestimmten Situationen konnte ein Mehr an Stimmen zu weniger Mandaten führen. Ein paradoxer Effekt, der muss weg, hatte Karlsruhe 2008 geurteilt. Der Auftrag, in 3 Jahren eine normenklare, verständliche Grundlage zu schaffen. Den Auftrag habe man zwar zu spät, aber vollständig erfüllt, so die Vertreter der Regierungsfraktionen heute. Die Opposition sieht die Probleme hingegen nicht gelöst.
Wir kritisieren, dass das negative Stimmengewicht in Wirklichkeit nicht beseitigt worden ist. Aber noch schlimmer, es bleiben die Überhangmandate.
Die Zahl der Überhangmandate ist bei den letzten Wahlen stetig angestiegen. Verzerren sie den Wählerwillen? Muss es hier eine Grenze geben, fragten die Richter heute und kritisierten, dass das neue Gesetz so lange auf sich warten ließ.
Es wäre, und ich sage das in aller Deutlichkeit hier, Aufgabe der Politik gewesen, rechtzeitig und möglichst einverständlich ein neues Wahlgesetz vorzulegen.
Falls Karlsruhe das Wahlgesetz ganz oder teilweise kippt, würde die Zeit knapp, bis zur Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres ein neues, verfassungsgemäßes Wahlrecht zu schaffen. Eigentlich möchten die Richter diese Aufgabe der Politik nicht abnehmen. Das war heute in der Verhandlung zu spüren. Zu oft wurden sie bereits als Ersatzgesetzgeber kritisiert. Bei zu großer Zeitnot könnten die Richter aber eigene Vorgaben für ein Wahlrecht 2013 machen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir erklären ausführlich, wie Überhangmandate entstehen, wie es zum negativen Stimmgewicht kommt und welche Parteien bisher am stärksten davon profitiert haben. Noch am Wochenende hatte der spanische Ministerpräsident versucht, Optimismus zu verbreiten. Man wolle die Finanzkrise aus eigener Kraft überwinden, so Rajoy. Heute musste sein Finanzminister Montoro eingestehen, dass Spanien sich aufgrund der hohen Zinsen zurzeit kein frisches Geld auf den Kapitalmärkten besorgen kann. Eine Aussage, die sofort zu Kursverlusten an den europäischen Börsen führte. Innerhalb der EU mehren sich die Zweifel, ob Spanien dem Druck der Märkte noch lange standhalten kann.
So hat sich Regierungschef Mariano Rajoy die ersten Monate seiner Amtszeit nicht vorgestellt. Unbeliebt macht er sich beim Volk, weil er ein hartes Sparprogramm durchzieht. Und trotzdem muss der Staat immer höhere Zinsen für neue Schulden zahlen. Lange kann Spanien das nicht durchhalten, gesteht sogar der Finanzminister ein. Die Tür zu den Märkten steht für Spanien derzeit nicht offen. Regierungschef Rajoy will bislang dennoch nicht den EU-Rettungsschirm anzapfen. Europa soll trotzdem helfen. Europa muss sagen, wo es hin will, um Sicherheit zu geben. Muss sagen, dass das Projekt Euro unumkehrbar ist und nicht auf dem Spiel steht. Muss die unterstützen, die in Schwierigkeiten stecken. Und meiner Meinung nach brauchen wir eine Fiskalunion mit einer Finanzaufsicht, eine Bankenunion mit Eurobonds, einer Bankenaufsicht und einem europäischen Einlagefonds. Doch das alles braucht Zeit, die das Land nicht hat. In Spanien sind es die Banken, die das Vertrauen der Märkte erschüttern. Sie sitzen auf milliardenschweren faulen Krediten, allen voran Bankia, das kürzlich teilverstaatlichte Geldhaus. Die Regierung will deshalb direkte europäische Hilfen nur für die Banken. Brüssel und Frankreich unterstützen diesen Plan, doch Deutschland lehnt ab. Stattdessen werden diese Stimmen lauter.
Nach meiner Erfahrung ist es jedenfalls sinnvoll, wenn eine Unterschutzstellung unter einen europäischen Rettungsschirm nicht zu vermeiden ist, diesen Weg rechtzeitig zu gehen, statt abzuwarten, bis die Verhältnisse weiterhin kollabieren.
Eines ist klar, Spanien braucht schnell einen Ausweg, sonst drohen die hohen Zinsen, das Land zu ersticken.
Syrien bleibt auf Konfrontationskurs zum Westen. Die Regierung von Präsident Assad erklärte mehrere Diplomaten aus den USA, Kanada und Europa zu unerwünschten Personen, auch den deutschen Botschafter. Damit reagiert Damaskus auf die Ausweisung eigener Diplomaten aus westlichen Ländern. Genehmigungen zur Einreise erteilte Syrien mehreren Hilfsorganisationen. Nach UN-Angaben sollen bis zu 1 Million Menschen deutlich besser versorgt werden, besonders in den umkämpften Provinzen.
Der Konflikt in Syrien ist auch zentrales Thema beim Staatsbesuch des russischen Präsidenten Putin in China. Moskau und Peking lehnen eine bewaffnete Intervention weiter ab. Zum Auftakt seines dreitägigen Aufenthalts warben Putin und Staats- und Parteichef Hu Jintao für eine politische Lösung. Die internationale Gemeinschaft solle die Vermittlungsbemühungen des UN-Sondergesandten Annan unterstützen, hieß es. Beide Seiten wollen außerdem in den Bereichen Kernenergie, Industrie, Tourismus und Stromversorgung enger kooperieren.
Dem US-Geheimdienst CIA ist offenbar ein schwerer Schlag gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida gelungen. Nach Angaben aus Washington wurde beim Angriff mit einer unbemannten Drohne in Pakistan Abu al-Libi getötet. Der Libyer galt als Nummer 2 des Terrornetzwerks und als strategischer Kopf. Von pakistanischer Seite wurden die Angaben nicht bestätigt. Die Bundeswehr rüstet sich verstärkt für mögliche Einsätze im Internet. Auch Angriffe auf gegnerische Netze sind nun offenbar möglich. Eine Anfangsbefähigung dafür sei erreicht, heißt es in einem Papier des Verteidigungsministeriums. Bisher lag der Fokus der Bundeswehr-Spezialeinheit auf der Abwehr von Hackerangriffen, beispielsweise auf heimische Stromnetze und Wasserwerke. Die geplante Angriffsstrategie ist umstritten.
Staub, Schmutz und Krach. Die Bundeswehr übt die Panzerschlacht. Für ein ganz anderes Schlachtfeld, die weltweiten Computernetze, hat die Armee nun auch eine eigene Internetkampftruppe. Die Hacker in Uniform sitzen in einer unscheinbaren Kaserne nahe Bonn, überwachen die Computersysteme der Armee und suchen nach Auffälligkeiten.
Ja, zunächst mal geht es darum, festzustellen, wo sind Anormalitäten? Sind die von Privatleuten inszeniert? Sind es vielleicht nur technische Fehler oder sind es vielleicht staatliche oder nicht staatliche Akteure, die unserem Land schaden wollen oder die Bundeswehr beeinträchtigen wollen? Und wenn das analysiert ist, dann kann man Gegenmaßnahmen ergreifen.
Doch es geht der Bundeswehr nicht nur um die Abwehr von Angriffen aus dem Internet, sondern auch darum, selbst solche Attacken ausführen zu können, etwa mit Computerviren. Cyberwarfare nennt sich das zu Deutsch Kriegführung im Internet. Bindende völkerrechtliche Regeln gibt es dafür bislang nicht. Experten warnen, dass der Internetkrieg der Militärs auch Computersysteme in Fabriken, Kraftwerken oder Krankenhäusern treffen könnte.
Da gibt es Parallelen zum Umweltrecht zum Beispiel, wo ein Land dann für Schäden, die es in einem anderen Land anrichtet, haftbar gemacht werden kann. Das sind alles noch Graubereiche, da hat man noch keine klaren Regeln. Das muss erst geklärt werden, bevor man diese Sachen einsetzen kann.
Zuletzt hatte der mutmaßlich von den USA eingesetzte Virus Stuxnet zwar die iranischen Atomanlagen lahmgelegt, sich dann aber auch in zivilen Fabriken festgesetzt, wenn auch ohne dramatische Folgen.
In Ulm ist heute das Aus für Schlecker besiegelt worden. Die Gläubigerversammlung stimmte einer Zerschlagung der Drogeriemarktkette zu. Die über 13.000 Kündigungen werden nach Angaben der Insolvenzverwaltung Ende des Monats ausgesprochen. Der als sicher geglaubte Erhalt der beiden Töchter, ihr Platz und Schlecker XL mit insgesamt 5.000 Arbeitsplätzen, steht derweil noch auf der Kippe. Nach Medienberichten stellt ein Gläubiger Nachforderungen und gefährdet damit den Verkauf.
Die Eröffnung von Deutschlands erstem Tiefwasserhafen ist verschoben. Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven wird nicht wie geplant Anfang August, sondern erst Ende September in Betrieb gehen. Das teilten Niedersachsens Ministerpräsident McAllister und Bremens Bürgermeister Börnsen nach einem Spitzentreffen in Bremen mit. Grund für die Verzögerung sind unter anderem Baumängel an der Spundwand des Kais.
Mit einer mehrjährigen Haftstrafe ist heute in Hamburg der Prozess um einen schweren Verkehrsunfall zu Ende gegangen. Dabei waren im März vergangenen Jahres 4 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen der Schauspieler Dietmar Müß und der Sozialwissenschaftler Günther Ament. Das Landgericht verurteilte den Angeklagten, der trotz schwerer Krankheit Auto gefahren war, wegen fahrlässiger Tötung zu 3,5 Jahren Haft ohne Bewährung.
Der 40-Jährige war nach einem epileptischen Anfall mit hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel gerast und in mehrere Fußgänger und Radfahrer geschleudert. Die Krankheit des Angeklagten spielte im Prozess eine wesentliche Rolle. Er habe seine Erkrankung seit 20 Jahren verdrängt, so die Richterin wörtlich. Trotz ärztlicher Warnungen sei er Auto gefahren und hätte erkennen müssen, dass er jederzeit einen Anfall bekommen könne. Die Verteidigung kündigte Revision gegen das Urteil an.
In einer Ansprache an die Nation hat sich die britische Königin Elisabeth II. Am Abend für die zahlreichen Veranstaltungen zu ihrem 60. Thronjubiläum bedankt. Es habe sie sehr gerührt zu sehen, wie tausende Familien, Nachbarn und Freunde in fröhlicher Atmosphäre zusammen feierten. Auch zum Abschluss der 4-tägigen Feierlichkeiten jubelten die Briten ihrer Königin wieder zu.
Es war der krönende Abschluss. Zehntausende strömten bereits am frühen Nachmittag die Mall hinunter zum Buckingham Palace, wo die Queen nach 4 Tagen die Feiern zu ihrem Diamantjubiläum mit einem Auftritt auf dem Balkon beenden sollte. Jubel und wieder die Nationalhymne. Als sie dann hinaustritt, die kleine große Frau, die es wieder geschafft hat, ihr Volk für sich und die Monarchie zu begeistern. Auch am 4. Tag und trotz strömendem Regen. Das ganze Land hat zusammen gefeiert. Bei jedem Wetter, jede Generation war dabei. Und wir haben ihrer Majestät gezeigt, was wir für sie empfinden. Wir lieben sie. Sie ist eine Inspiration. Einer jedoch fehlte heute an ihrer Seite, Prinz Philipp, der gestern mit einer Blasenentzündung zur Beobachtung ins Krankenhaus musste. Er habe sich die Abschlussfeiern im Fernsehen angesehen, erklärte die Familie heute. Und er dürfte davon auch höchst angetan gewesen sein. Denn die Zukunft der britischen Monarchie scheint nach diesen Tagen sicherer denn je.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. Juni.
Das Hoch, das heute für ruhigeres Wetter gesorgt hat, zieht weiter nach Osten. Von Westen bringen nun Ausläufer eines Tiefs neue Regenfälle und warme Luft vom Atlantik zu uns. In der Nacht breiten sich von Westen dichte Wolken aus. In der Südwesthälfte beginnt es später gebietsweise zu regnen. Nach Nordosten hin bleibt es zum Teil noch längere Zeit klar. Morgen erreichen Wolken und Regen auch den Osten. Am Nachmittag lockert es von Westen her wieder etwas auf und es gibt noch einzelne Schauer und Gewitter. Meist schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind. In den Hochlagen stürmische Böen, auf den Bergen im Süden auch Sturmböen. In der Nacht Abkühlung auf 12 Grad am Oberrhein und örtlich sehr frische 2 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Morgen steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 13 Grad im Harz und 21 Grad im Breisgau. Am Donnerstag in der Nordhälfte wechselnd bewölkt und zeitweise Regen. Richtung Süden sommerlich warm, dabei erst freundlich, später Schauer und teils kräftige Gewitter. Am Freitag meist wechselhaft, Samstag wieder mehr Sonne, aber kühler.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska zu den Tagesthemen. Sie spricht mit Wolfgang Franz, dem Chef der Wirtschaftsweisen, darüber, ob Spanien das neue Griechenland wird. Und wir zeigen, welche Schwächen Deutschlands Ganztagsschulen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. We'll be right back.